Ich habe letztens gerade erst darüber nachgedacht, dass ich, glaube ich, für einige Services in meinem Leben viel zu viel Geld bezahle.
Same, geht mir genauso. Ich weiß aber, dass einige Freunde da richtig hinterher sind und auch regelmäßig Angebote vergleichen, kündigen und neue Verträge abschließen und so weiter.
Boah, da fehlt mir ehrlich gesagt die Motivation für. Habe ich jetzt nicht so Bock drauf, obwohl ich ja Geld sparen könnte. Also irgendwie so ein kleiner Teufelskreis, ne?
Es gibt einfach bestimmte Services, die braucht jeder, aber mit denen will man sich nicht so gern beschäftigen, obwohl man Geld sparen könnte. Ich vermute mal, bei den meisten sind das Strom und Gas. Wie oft beschäftigst du dich damit?
Ungefähr nie.
Ja, das ist der erste Fehler, würde ich sagen. Denn mit unserem heutigen Partner kannst du ganz einfach deine Energietarife wechseln. Wechselpilot checkt für dich jedes Jahr aufs Neue, ob du im besten Tarif bist und schlägt dir auch direkt bessere Alternativen vor.
Ja, da hat nicht mal ich eine Ausrede, weil ihr einfach den Tarifrechner auf der Website anschmeißt und Wechselpilot spuckt euch dann für euren Wohnort 3 günstige Tarife aus. Und zwar aufgeteilt in Preissieger, Expertenempfehlung und eine Öko-Alternative. Wenn ihr euch für einen Tarif entscheidet, dann wechselt, und deswegen heißt das auch so, Wechselpilot automatisch dahin. Und, das finde ich ja persönlich sehr vorteilhaft, übernimmt auch noch die Kommunikation mit dem Anbieter. Pünktlich zum nächsten Vertragsjahr werden dir dann wieder 3 bessere Tarife vorgeschlagen. Entweder entscheidest du dich selbst oder, wenn du wirklich so gar keine Arbeit damit haben möchtest, dann kann Wechselpilot auch automatisch in den empfohlenen Tarif wechseln.
Das Ganze finanziert sich so, dass ihr von dem, was ihr durch Wechselpilot einspart, 20% Servicegebühr abgebt. Sowas ist ja auch immer wichtig zu wissen. Auch wichtig zu wissen ist aber, dass wir noch einen Code für euch haben. Denn mit Akte20 bekommt ihr bei eurem ersten Wechsel über Wechselpilot 20 Euro Cashback.
Den Link zur Website und den Code Akte20 findet ihr aber auch nochmal übersichtlich über die Shownotes, also im Beschreibungstext hier zur Folge. Vielen Dank an Wechselpilot für eure Unterstützung. Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Es ist spät. Die Stadt vor deinen Fenstern ist ruhig. Nur vereinzelt hörst du entfernt Schritte auf dem Gehweg und das leise Brummen eines Autos in der Ferne. Du bist gerade dabei, dich fürs Bett fertig zu machen, als du es hörst. Ein Geräusch. Erst dumpf, dann lauter. Ein Poltern, dann ein Schrei. Hoch, schrill und voller Panik.
Du hältst inne. Vielleicht hast du dich verhört. Vielleicht ist es nur der Fernseher der Nachbarn. Aber dann noch ein Geräusch. Ein Stöhnen, erstickt, gequält. Dann Schritte. Hastig, schwer und irgendwo im Haus.
Ein ungutes Gefühl breitet sich in deiner Magengrube aus. Was sollst du jetzt tun?
Du gehst zum Fenster und blickst hinaus auf die dunkle Straße. Da ist nichts. Keine Bewegung, kein Schatten. Aber etwas fühlt sich seltsam an. Die Luft scheint stillzustehen, als würde sie auf etwas warten.
Unruhig öffnest du die Tür und trittst hinaus ins Treppenhaus. Du gehst bis ins Erdgeschoss. Du öffnest die Haustür. Ein leichter Luftzug streift deine Haut. Der Geruch von feuchtem Asphalt vermischt mit etwas anderem, metallisch, warm. Der Geruch von Blut.
Unten im Haus, vor dem kleinen Blumenladen, steht die Tür offen. Im Licht der Straßenlaterne erkennst du eine Gestalt. Sie liegt reglos am Boden. Es ist Annemarie.
Ihr Gesicht ist blass, ihre Kleidung dunkel verfärbt. Blut. Zu viel Blut. Und dann siehst du ihn, einen Mann. Er steht mitten im Laden, die Schultern hochgezogen, als wäre er selbst überrascht von dem, was gerade geschehen ist. Dann wendet er sich ab, dreht sich um und rennt.
Du willst ihm folgen, aber deine Beine bewegen sich nicht. Deine Augen sind auf Annemarie gerichtet, auf die Wunden, die sich über ihren Körper ziehen, auf den klaffenden Schnitt an ihrer Kehle.
Ein Windhauch fährt durch die Nacht. Ein leises Rauschen, als würde etwas flüstern. Aus dem Augenwinkel glaubst du, eine Bewegung zu sehen. Draußen, in der Dunkelheit, zwischen den Schatten der Straße. 2 helle Punkte blitzen auf. Für einen Moment wirken sie wie Augen.
Ein Schauer läuft dir über den Rücken. Vielleicht war es nur eine Reflexion, vielleicht auch nicht.
Später, viel später, wirst du erfahren, dass der Mann nicht aus eigenem Antrieb gehandelt hat, dass er glaubte, etwas viel Größeres habe ihn gelenkt.
Etwas, das manche nur als den Katzenkönig kennen. Schwarze Akte.
Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte mit Anne Luckmann.
Und mit Patrick Strohbusch. Hallo, schön, dass ihr wieder zuhört. Und bevor es gleich mit dem Katzenkönig weitergeht, habe ich euch dann noch etwas zu erzählen. Denn ich habe letzte Woche ja was angeteased in der Folge. Und zwar gibt es seit letztem Donnerstag einen neuen True Crime Podcast. Den durfte ich mitentwickeln und jetzt sogar die Rolle der Host übernehmen, zusammen mit meiner Co-Host Ricardia. Und dieser Podcast heißt Im Schatten der Macht. Es geht um True Crime, aber mit politischem Twist. Das heißt, wir sprechen über Crime-Fälle hinter den größten politischen Skandalen unserer Zeit. Grundsätzlich geht es um Menschen, die ihre Macht missbrauchen und anderen dadurch schaden. Es geht um politische Verschwörungen, um Leidenschaft und Intrigen, um Wirtschaftsverbrechen, um Affären, um menschliche Tragödien. Denn Macht ist ja dabei eben allgegenwärtig und wird manchmal schamlos ausgenutzt. Seit dem 3. April gibt es jetzt jeden Donnerstag eine neue Folge, inklusive der Einordnung von Zeitzeugen und Experten. Denn wir haben zum Beispiel gleich in der ersten Folge jemanden, der mit dem Mann gesprochen hat, der später noch zum Mörder werden wird. Für die Schwarze Akte bedeutet das aber absolut keine Veränderung. Hier geht's wie gewohnt ganz normal mit Patrick und mir jeden Dienstag weiter, keine Sorge. Aber wenn ihr wollt, dann könnt ihr jetzt eben noch einen Podcast hören. Also hört doch gerne mal rein in Im Schatten der Macht. Ich würde mich da wirklich super doll drüber freuen. Aber jetzt geht's weiter mit dem Fall der heutigen Folge.
Wir befinden uns jetzt in Deutschland, im Jahr 1986. Die Mauer steht noch, Helmut Kohl ist Bundeskanzler und in den Kinos läuft Top Gun und Stand By Me. Auf den Straßen sieht man die Leute mit Schulterpolstern, in Neonfarben und mit Walkmans, so klobige, tragbare Abspielgeräte für Musik damals. Im Radio läuft Take On Me von Aha und Like a Virgin von Madonna.
Es ist eine Welt ohne Smartphones und ohne Internet. Nachrichten verbreiten sich nur langsam. Skandale halten sich dafür umso länger. Und es gibt Fälle, die selbst Jahrzehnte später noch jeder kennt. So wie diesen hier.
Werbung.
Ich glaube, vielen Leuten in unserer Generation geht so, dass sie sich gar nicht richtig erwachsen fühlen. Ich zum Beispiel rufe immer noch meine Eltern an, wenn ich eine Frage habe zu Versicherung oder sowas.
Ja, es geht mir genauso. Aber es gibt ein Thema, das lässt mich dann schon ein bisschen erwachsener fühlen. Und dazu gehört eine App, die sich meine Eltern früher sicher auch gewünscht hätten. Und zwar geht's um Finanzguru. Eine App, mit der ihr eure Finanzen super einfach tracken könnt. Ohne Excel-Tabelle, ohne Listen, sondern halt voll übersichtlich in einer App.
Ich kann es gut verstehen, dass die eigenen Finanzen auch mal ein bisschen Angst machen können, dass man den Kontostand zum Beispiel gern auch mal wochenlang ignoriert. Aber da hilft eigentlich nur, sich einen Überblick zu verschaffen und sich einen Plan zu machen, wenn da mehr Kohle rausgeht, als reinkommt. Und genau da hilft euch Finanzguru.
Ich habe durch die Kategorisierung der Ausgaben zum Beispiel gesehen, dass ich echt ganz schön viel Geld im Monat für Streamingdienste ausgebe. Dann habe ich das halt mal hinterfragt, ob ich die wirklich alle brauche und das ein oder andere Abo auch direkt mit Finanzguru rechtssicher gekündigt.
Finanzguru an sich ist dauerhaft kostenlos und bietet auch schon eine Menge Funktionen. Wenn ihr euch aber noch intensiver mit euren Finanzen beschäftigen wollt, dann gibt es Finanzguru Plus. Da könnt ihr dann noch tiefergehende Analysen erstellen lassen, um noch besser mit eurem Geld haushalten zu können. Normalerweise kostet Finanzguru Plus monatlich 2,99 Euro.
Aber mit unserem Rabattcode AKTE25 könnt ihr Finanzguru Plus für 3 Monate kostenlos testen. Eigentlich bekommt ihr nämlich nur 7 Tage zum Testen. Deswegen nutzt unbedingt den Code. Könnt dann ja einfach mal schauen, ob ihr die Zusatzfunktion braucht oder ob euch Finanzguru an sich schon vollkommen ausreicht.
Falls ihr die App noch nicht auf dem Handy habt, dann ladet die doch einfach mal runter. Verknüpft eure Konten, zum Beispiel euer Girokonto, Kreditkarte, Depot oder eure Kryptobörse und geht dann auf dem Homescreen auf euer Profil oben rechts. Da könnt ihr dann unseren Rabattcode AKTE25 eingeben. Dieses Angebot gilt nur für Neukunden.
Den Link und Code findet ihr natürlich auch nochmal über die Shownotes, also den Beschreibungstext zur Folge. Vielen Dank an Finanzguru für eure Unterstützung.
Werbung Ende.
Ein Fall, der sich in die Geschichte eingebrannt hat. Nicht nur wegen seiner Brutalität, sondern auch wegen der Fragen, die er aufwirft. Über Schuld und Wahnsinn. Über das, was Realität ist und das, was man dafür hält.
Ein Fall, den bis heute vermutlich alle, die Jura studiert haben, kennen, nämlich den Fall des Katzenkönigs. Es ist der späte Abend des 30. Juli 1986 in Bochum, ein Mittwoch. Die Stadt liegt ruhig unter dem dunklen Himmel, während die meisten Menschen sich schon in ihre Wohnung zurückgezogen haben. Auch auf der Polizeiwache ist alles ruhig.
Kurz vor 23 Uhr durchbricht plötzlich etwas die Stille. Das Schellen des Telefons. Ein verzweifelter Notruf geht ein. Die Stimme am anderen Ende der Leitung ist schwach, kaum mehr als ein Flüstern. Die Frau kann nur wenige Sätze hervorbringen, bevor das Gespräch abrupt endet. Dann herrscht wieder Stille. Der Beamte, der den Hörer angenommen hat, bleibt einen Moment reglos. Es ist nämlich klar, dass es hier um Leben und Tod geht. Sofort werden also Einsatzkräfte losgeschickt.
Und nur wenige Minuten später erreichen die ersten Polizisten und Rettungskräfte das Haus, aus dem der Notruf kam. Im Erdgeschoss ist ein Blumenladen und darüber wohnt die Frau, die angerufen hat. Sie sagt, ihr Name sei Annemarie.
Als die Polizisten durch die offene Tür zum Blumengeschäft laufen, erstarren sie. Auf dem Boden liegt eine Frau, inmitten einer gewaltigen Blutlache. Ihre Kleider sind zerfetzt und ihr Gesicht entstellt von tiefen Wunden. Neben ihr, in grotesker Perfektion, liegen zwei Rosen. Die sind gekreuzt. Das Blut auf dem Boden glänzt dunkel im Licht der Straßenlaternen. Die Szenerie wirkt fast wie inszeniert, wie ein Bild aus einem grausigen Theaterstück.
Die Menge an Blut lässt den Polizisten aber wenig Hoffnung. Doch noch lebt Annemarie. Sie ist kaum bei Bewusstsein, aber sie atmet. Sofort beginnen die Rettungskräfte mit der Reanimation, während die Polizisten versuchen, sich einen Reim auf das Ganze hier zu machen. Wer konnte ihr das angetan haben? Aber vor allem, warum?
Die Antwort kommt schneller als erwartet. Denn während des Notrufs und bevor Annemarie das Bewusstsein verliert, konnte sie am Telefon noch den Namen des Täters nennen. Sie kennt ihn nämlich. Es ist ein Name, der die Beamten jedoch verwirrt. Michael, ein Kollege, ein Polizist.
Michael ist 27 Jahre alt. Er kommt aus einer gutbürgerlichen Familie und wächst behütet auf. Als Kind hat er es allerdings schwer. Er ist ein Außenseiter in der Schule und hat nur wenige soziale Kontakte. Seine Mitschüler machen sich über ihn lustig. Und von seiner Familie bekommt Michael Druck, mit seinem Leben etwas anzufangen. Sein Vater will ihn zur Armee schicken, aber stattdessen geht Michael zur Polizei. Auch dort ist er unter seinen Kollegen wohl nicht unbedingt beliebt. Michael geht in Bars, trinkt angeblich viel Alkohol und verschuldet sich beim Spielen.
Die Ermittlungen gegen den Kollegen Michael nehmen sofort Fahrt auf, denn die Beamten wissen, dass wenn der Verdächtige noch bewaffnet ist, er eine ernste Bedrohung für die Stadt darstellt. Doch im Gegensatz zu dem, was noch kommt, verläuft die Festnahme eher unspektakulär. Die Polizisten kommen fast zeitgleich mit Michael an dessen Wohnung an. Michael lässt sich sogar widerstandslos abführen. Seine Kleidung ist noch immer blutgetränkt. Es ist zweifellos Annemaries Blut. In Michaels Jackentasche finden die Beamten ein Messer, die Waffe, mit der er auf Annemarie eingestochen hat. Immer noch klebt Annemaries Blut an der Klinge.
Die Polizisten bringen Michael zur Wache und setzen ihn in einen Verhörraum. Doch Michael, der sagt kein Wort zu seiner Tat. Er wehrt sich nicht und versucht auch gar nicht, sich herauszureden. Nur eine Frage wiederholt er immer und immer wieder, nämlich, ist sie tot? Er will immer wieder wissen, ob Annemarie gestorben ist oder nicht.
Doch Annemarie lebt. Schwer verletzt wird sie ins Krankenhaus gebracht. Dort zählen die Ärzte insgesamt 17 Stichverletzungen. Tiefe Schnitte am Hals, an der Wange und am Oberkörper. Einer der Stiche hat die Halsschlagader nur um Millimeter verfehlt. Ein Wunder, dass sie überhaupt noch lebt.
Doch die Frage bleibt, warum? Warum hat Michael zugestochen? Was hat ihn, einen jungen Polizeibeamten ohne auffällige Vorgeschichte, zu dieser Tat getrieben? War es Hass? War es Rache? Eine Affäre, die eskaliert ist? Die Beamten suchen fieberhaft nach einem Motiv, doch sie finden keins. Annemarie und Michael kannten sich kaum. Erst vor wenigen Tagen hatte Annemarie Michael über ihren Ehemann kennengelernt. Sie sind Bekannte, mehr aber auch nicht. Es gab keinen erkennbaren Konflikt, keine Beziehung und damit eben einfach kein Motiv.
Stattdessen gibt es nur Michaels unheimliche Fixierung auf Annemaries Tod. Immer wieder fragt er die Beamten, ob sie gestorben sei. Als man ihm sagt, dass sie überlebt hat, wirkt er bestürzt, fast schon verängstigt. Doch er gibt weiterhin keine Erklärung ab. Michael schweigt.
Und die Ermittler sind wirklich ratlos. Sie haben zwar einen Täter, eine Tatwaffe und ein lebendes Opfer, das ihren Angreifer identifiziert hat, doch die Polizei hat keine Antwort auf die entscheidende Frage. Also, warum Michael versucht hat, Annemarie umzubringen.
8 Monate lang schweigt Michael in Untersuchungshaft. Keiner seiner Kollegen, keiner seiner Bekannten, nicht einmal seine Familie kann sich erklären, was ihn zu dieser brutalen Tat getrieben hat. Die Staatsanwaltschaft hat aber genug Beweise, ihn trotzdem vor Gericht zu bringen. Sie bereitet eine Anklage wegen versuchten Mordes vor. Ohne Motiv, ohne eine logische Erklärung. Dafür aber mit genug Beweisen, die keine Zweifel offen lassen.
Der Prozess gegen Michael beginnt am 19. März 1987, 8 Monate nach der Tat. Niemand im Gerichtssaal rechnet mit einem spektakulären Verfahren oder einer großen Wendung, denn der Fall ist ja klar. Michael hat versucht, Annemarie umzubringen. Daran gibt es keine Zweifel. Doch als Michaels Verteidiger eine Überraschung ankündigt, da kippt die Stimmung im Saal. Michaels Verteidiger erklärt, dass sein Mandant nicht der einzige Täter sei. Es gäbe noch 2 weitere Personen, die für den versuchten Mord verantwortlich seien.
Das Gemurmel im Raum verstummt. Was folgt, lässt selbst erfahrene Richter ratlos zurück. Michael bricht nämlich endlich sein Schweigen. Und seine Geschichte ist so unfassbar, dass sie bald nicht nur in juristischen Fachkreisen, sondern in ganz Deutschland bekannt werden wird. Michael erzählt vor Gericht, was am Abend des 30. Juli 1986 aus seiner Perspektive wirklich passiert ist.
Also, er klingelt gegen 22.30 Uhr an der Tür von Annemarie. Die zögert kurz und fragt, wer denn da sei. Um diese Zeit würde sie die Tür eigentlich niemandem mehr öffnen. Michael nennt seinen Namen. Annemarie kennt Michael ja flüchtig. Vor wenigen Tagen erst hat sie ihn ja über ihren Ehemann kennengelernt. Also eigentlich kein Grund für Misstrauen. Michael fragt nach ihrem Mann, aber der war nicht da zu dem Zeitpunkt. Also geht Michael wieder. Erstmal.
Denn 2 Minuten später klingelt es wieder an der Tür. Es ist wieder Michael. Diesmal hat er aber eine Bitte. Er möchte noch rote Rosen aus Annemaries Blumengeschäft im Erdgeschoss mitnehmen. Annemarie wundert sich und scherzt, ob er etwas gut zu machen habe. Ja, habe ich, antwortet Michael nur. Annemarie findet das sympathisch. Ein Gentleman, der noch spät abends für seine Frau Blumen besorgen will. Daher öffnet sie die Tür.
Gemeinsam gehen die beiden jetzt also runter ins Blumengeschäft im Erdgeschoss. Annemarie sucht ein paar der schönsten Rosen aus. Sie hat gerade erst eine frische Lieferung aus Holland bekommen. Sie beugt sich nach vorne, um eine Blume aufzuheben. Und in diesem Moment sticht Michael zu. Mit einem 20 cm langen Messer stößt Annemarie die Klinge in den Hals, nur wenige Millimeter neben der Schlagader. Annemarie sackt zu Boden, doch Michael hört nicht auf. Er kniet sich auf ihre Schultern, drückt sie nieder und sticht weitere Male zu.
Er versucht sogar, ihr die Kehle durchzuschneiden. Es gelingt ihm nicht vollständig, aber die Wunde ist tief. Annemarie schreit und kämpft um ihr Leben. Nachbarn, die in der Nähe sind, hören die Geräusche. Sie rennen in Richtung des Blumenladens, um zu sehen, was passiert, und fliehen beim Anblick von Michael und dem Messer, um Hilfe zu holen. Michael lässt daraufhin von Annemarie ab und flieht in die Nacht.
Vieles davon wissen die Richter und Ermittler bereits. Vor Gericht spricht Michael jetzt aber zum ersten Mal auch über das Warum. Seine Aussagen sind verstörend und klingen wie das wirre Gerede eines Verwirrten. Er sagt, dass der Mord eine Mission gewesen sei. Keine persönliche Tat und auch kein impulsiver Gewaltausbruch, sondern ein Auftrag, der weit über ihn hinausreiche. Er spricht von höheren Mächten, davon, dass Annemarie sterben musste, weil ihr Überleben unabsehbare Konsequenzen für die gesamte Menschheit bedeuten würde. Er redet von einem großen Plan. Es gehe um eine unsichtbare Bedrohung für die Welt, so Michael.
Die Beamten und Richter hören ihm zu, notieren alles, doch sie scheinen alle das Gleiche zu denken. Michael könnte unter einer schweren psychischen Störung leiden. Seine Worte klingen nach Wahnvorstellungen, nach einer paranoiden Verschwörung. Doch dann fallen zwei Namen und der Fall beginnt sich in eine unerwartete Richtung zu bewegen. Die Namen lauten Barbara und Peter.
Barbara und Peter sollen von dem Mordversuch an Annemarie gewusst haben. Aber nicht nur das. Die beiden sollen Michael sogar beeinflusst und dazu angestiftet haben. Es dauert natürlich nicht lange, bis sich die Ermittler intensiver auch mit diesen beiden Personen beschäftigen. Denn wer sind sie? Welche Rolle spielen sie in Michaels Leben? Und noch wichtiger, was haben sie wirklich mit der brutalen Attacke auf Annemarie zu tun?
Die Spur führt zurück ins Jahr 1982, 4 Jahre vor dem Angriff auf Annemarie. Laut einem Artikel in der Zeit lernt Michael Barbara da kennen. Die junge Frau hat gerade eine traumatische Trennung hinter sich. Ihr Ex-Freund hat Barbara zu einer Abtreibung überredet. Kurz darauf ist die gemeinsame Beziehung in die Brüche gegangen. Davon erzählt die gerade mal 18 Jahre alte Barbara dem damals 23 Jahre alten Michael in einer Disco, wo sie sich zum ersten Mal begegnen.
Kurz darauf ziehen sie zusammen. Michael hat sich sofort in Barbara verliebt. Sie hält aber eine gewisse Distanz zu Michael, vor allem sexuell. Michael hat dafür aber Verständnis. Das schreibt der Autor und Strafverteidiger Alexander Stevens, der sich in seinem Buch 9,5 perfekte Morde auch mit diesem Fall beschäftigt hat. Michael richtet Barbara auch extra sein Wohnzimmer als eigenen Rückzugsort her. Nach ein paar Wochen wird die Beziehung zwischen Barbara und Michael aber mehr als merkwürdig.
Barbara erzählt Michael von einer dunklen Bedrohung, die ihr Leben überschattet. Seit längerer Zeit schon werde sie verfolgt. Barbara erzählt Michael von Männern, die sie immer wieder entführt, misshandelt und vergewaltigt hätten. Es sei ein internationaler Zuhälterring, sagt sie. Eine geheime Organisation, die bis in die höchsten Kreise der Polizei und Verwaltung reiche. Deswegen könne ihr auch niemand helfen. Niemand außer Michael.
Michael, zu diesem Zeitpunkt ein junger Polizeimeister, glaubt ihr? Für ihn ergeben bestimmte Dinge plötzlich einen Sinn, die Barbaras Geschichte unterstützen. Zerrissene Kleidung, Kratzer auf der Haut, Barbaras verängstigte Stimmung. Michael nimmt also die Rolle des Beschützers ein. Er erstellt Listen von Verdächtigen, überwacht verdächtige Fahrzeuge und begleitet Barbara auf Schritt und Tritt. Er wird zu ihrem persönlichen Bodyguard. Während seiner Nachtschichten sorgt Michael dafür, dass andere Bekannte Barbara beschützen. Michael investiert nicht nur seine gesamte Zeit, nee, der steckt auch sein ganzes Geld in Barbaras Sicherheit.
Doch irgendwann endet die Situation abrupt. Eines Morgens erwischt Michael Barbara mit einem seiner Freunde, den er als Schutzperson für sie engagiert hatte. Sie liegen in Michaels Bett. Der Verrat ist für ihn unbegreiflich. Er wirft Barbara aus seiner Wohnung, hilft ihr aber noch beim Umzug. Dann bricht der Kontakt zwischen den beiden ab.
3 Jahre vergehen, bis sich ihre Wege wieder kreuzen. Barbara ist jetzt 22 und Michael 27 Jahre alt. Und mit Barbara kehren auch ihre wirren Geschichten zurück. Nur, dass sie dieses Mal noch weiterreichen. Vom Untergang Atlantis zu den Erzengeln über den sagenumwobenen Katzenkönig, von dem ihr gleich noch mehr hören werdet, bis zu Annemaries Tod.
In den 3 Jahren, in denen sich Michael und Barbara aus den Augen verloren hatten, ist eine Menge passiert. Das erzählt zumindest Barbara. Sie hat einen anderen Mann kennengelernt, mit dem sie aber offenbar keine romantische Beziehung führt. Er heißt Peter und ist 43 Jahre alt, also 20 Jahre älter als Barbara.
Peter ist Vater von 9 Kindern und hatte selbst keine einfache Kindheit. Er ist zwischen Kriegs- und Nachkriegswirren aufgewachsen und wurde von seinen Eltern ins Heim abgeschoben. Mittlerweile lebt er getrennt von seiner alkoholkranken Frau. Als Peter Barbara kennenlernt, hält er das für das größte Glück seines Lebens. So schreibt es die Zeit später. Dass Barbara keine sexuelle Beziehung mit ihm will, das akzeptiert er. Wie zuvor ja auch schon Michael. Die drei scheint eine Art, ja, sagen wir mal komische Freundschaft zu verbinden. Ein Gericht nennt das später neurotisches Beziehungsgeflecht.
Stattdessen begeistern sich Barbara und Peter für etwas anderes. Okkultismus und die Frühgeschichte der Religion. Gemeinsam vertiefen sie sich in entsprechende Zeitschriften, lesen Bücher über Atlantis, Hexenverfolgungen und mittelalterliche Magie. Sie besuchen Burgruinen und alte Kirchen und verfolgen die Spuren der Vergangenheit.
Barbara ist besonders angetan von dem Haus Sayn-Wittgenstein, ein Geschlecht des früheren deutschen Hochadels. Im 14. Jahrhundert hat ein gewisser Graf Salentin von Sayn die Grafschaft Wittgenstein regiert. Barbara ist so begeistert von dieser Familienchronik, dass sie die Adelsfamilie in ihre eigene Vorgeschichte einwebt. Eine Vorgeschichte nur bis ins 14. Jahrhundert reicht Barbara aber nicht, nee. Sie sieht in sich selbst eine Wiedergeburt einer uralten Seele, deren Spuren bis nach Atlantis zurückreichen, das sagenumwobene Inselreich, das Platon beschreibt und der Legende nach versunken ist.
Im Frühjahr 1986, also wenige Monate vor dem Angriff auf Annemarie, treffen sich Barbara und Michael nach langer Zeit schließlich wieder. Zunächst läuft alles so wie früher, als sich die beiden zum ersten Mal kennengelernt haben. Michael hat Barbara vermisst. Sie ist seine große Liebe und sie ziehen wieder zusammen.
Michael hat die Zuhälter-Mafia-Geschichte, die Barbara ihm damals aufgetischt hat, mittlerweile als Lüge entlarvt und betrachtet sie mit einer gewissen nachsichtigen Ironie. Aber Barbara setzt jetzt noch einen drauf, denn sie erzählt ihm, dass sie in den letzten 3 Jahren nach Hamburg verschleppt, dort zur Prostitution gezwungen und gefoltert worden sei. Von Hunden und Insekten. Richtig gehört. Sie erzählt von Angriffen mit vergifteten Nadeln, die auf sie abgeschossen wurden. Nur die Gunst des Zuhälterbosses hätte sie am Leben gehalten, so sagt es Barbara.
Michael ist erschüttert. Er liebt Barbara. Er will ihr glauben. Er will ihr helfen. Und Michaels Welt beginnt sich zu verändern. Plötzlich scheint Barbaras Geschichte nicht mehr so weit hergeholt. Denn er erkennt überall Indizien. Verschlüsselte Zeitungsannoncen, über die Barbara geheime Botschaften ihres Gangsterboss-Beschützers bekommt. Er erkennt Drohungen. Michaels Radmuttern sind zum Beispiel gelockert. Für ihn scheint die Gefahr immer größer zu werden. Er sieht versuchte Anschläge auf Barbara. Diese unsichtbaren, giftigen Nadlergeschosse werden auf sie abgefeuert. Angeblich.
Denn Barbara zuckt oft einfach plötzlich zusammen. Sie schreit auf und sagt, sie sei blind, taub oder stumm. Immer, wenn ein solches Geschoss sie trifft. Und Michael, der glaubt ihr. Er fängt an, nachts durch die Stadt zu streifen, um den Zuhältern zu zeigen, dass er wachsam ist und Barbara beschützt. Sein Polizeidienst beginnt darunter zu leiden und seine Vorgesetzten werden auf sein merkwürdiges Verhalten aufmerksam. Doch Michael kann nichts ändern. Barbara leidet weiter. Und Michael, der glaubt ihr immer mehr.
Es sind kleine Situationen wie diese, die Michael von Barbaras Geschichte überzeugen. Eines Nachts durchstreifen sie gemeinsam die Wälder. Michael, Barbara und Peter. Einmal behauptet Barbara in einem Park plötzlich, eine Katze zu spüren. Sekunden später taucht dann auch wirklich eine auf. Dann sieht Barbara etwas in einem Gebüsch. Sie sackt neben Michael zusammen, offenbar getroffen von einem dieser unsichtbaren Nadlergeschosse. Dann taucht im Gebüsch plötzlich ein bellender Hund auf. Peter hebt darauf einen Stein auf und murmelt eine Beschwörung. Und der Hund verstummt. Michael beginnt jetzt auch an Magie zu glauben.
Doch die Gefahr durch die Zuhälter tritt irgendwann in den Hintergrund. Peter und Barbara lenken Michaels Blick auf etwas viel Größeres. Auf Atlantis, auf Hexenverbrennung, auf Seelenwanderung. Peter wohnt mittlerweile direkt neben Barbara und Michael. Die drei verbringen viel Zeit miteinander. Peter und Barbara erklären Michael, dass die drei auch schon in der Vergangenheit sehr viel Zeit miteinander verbracht hätten. Sie sagen, sie seien schon mehr als 12.000 Jahre miteinander verbunden.
In Atlantis war Barbara zur Ehe mit dem Herrscher des Inselreiches bestimmt gewesen. Doch sie hatte sich geweigert und wurde stattdessen dem wahren Bösen geopfert, dem sogenannten Katzenkönig. Der soll das Urwesen des Bösen sein. Eine monströse Katze mit einer menschlichen Hand statt einer Pfote. Der Katzenkönig ist demnach vergleichbar mit dem, was im Christentum der Teufel ist. Michael und Peter hätten Barbara in Atlantis vor dem Katzenkönig gerettet. Doch der Katzenkönig hätte daraufhin Atlantis zerstört.
Die drei Seelen seien seitdem immer wieder geboren worden, um der Menschheit zu helfen. Sie seien auch schon Maria und Josef gewesen, Johannes der Täufer und Graf Salentin, der Graf der Familie Sayn-Wittgenstein. Peter soll einst Papst Pius III. Gewesen sein. Und nun sei der Katzenkönig wieder auf der Erde. Er würde sich ausgerechnet im Möhnesee im Sauerland verstecken, ungefähr eine Stunde Autofahrt von Bochum entfernt. Und nur durch bestimmte Rituale könne der Katzenkönig in Schach gehalten werden.
Michael ist skeptisch. Das liegt wahrscheinlich an Barbaras erster Geschichte mit dem Zuhälter. Aber dann wird Michael selbst Zeuge. Auf einem alten Friedhof am Möhnesee glaubt er zu sehen, wie Barbara von einer unsichtbaren Macht gepackt wird. Sie schreit und muss von Peter und Michael gewaltsam fortgezogen werden. Später am See versucht sie, aus dem Auto auszusteigen. Michael bildet sich ein, zu sehen, wie aus ihrem Kopf ein zweiter Kopf austritt. Es ist ihr eigenes Gesicht und doch nicht ihres. Das erzählt er später vor Gericht.
Michael fängt also an den Katzenkönig zu glauben. Sein Leben hat jetzt einen heroischen Sinn. Barbara, Peter und er müssen die Menschheit vor dem Katzenkönig retten. Sie sind als Reinkarnation ihrer selbst zur Erde zurückgesandt worden und sollen nun den Katzenkönig besiegen. Michael nimmt seinen neuen Auftrag an und wird mit jeder weiteren Nacht am Möhnesee tiefer in den Bann der Mission gezogen.
Und Barbara und Peter machen deutlich, wie die aussieht. Die Erzengel und der Geist des Grafen Salentin kommunizieren durch Barbara und ihre Befehle werden zunehmend strenger. Michael muss sich opfern. Er durchquert zum Beispiel den dunklen, kalten Möhnesee in voller Montur. Ein Ritual, das den Katzenkönig in Schach halten soll. Jede Rückkehr ans Ufer sei ein Triumph der Menschheit und jedes Zögern ein Schritt in den Abgrund.
In dieser Welt der Rituale und Opfer verändert sich Michaels Realität. Der Kampf findet nicht mehr in einer fernen göttlichen Sphäre statt. Nein, er tobt hier, im tiefsten Sauerland, zwischen dichten Wäldern und einem stillen See. Der Katzenkönig ist nicht länger ein kosmischer Schrecken in einem Tempel von Atlantis. Er lauert jetzt in einem abgelegenen Friedhof in Deutschland. Und Michael, der von Engeln geführt werden soll, sieht sich in einem absurden Krieg wieder, in dem sich Mythos und Wirklichkeit ununterscheidbar vermischen. Das ist zumindest jetzt seine Realität.
Aber Michael macht Fehler. Einmal schläft er zum Beispiel nach einer durchwachten Opfernacht ein. Ein so großer Verrat, der nach Barbaras Worten das Leben von 50 himmlischen Helfern kostet. Sie spricht einen Fluch über Michael aus. Den durchfährt deswegen plötzlich ein brennender Schmerz, als würde er von innen heraus zerfetzt werden. In Panik sucht er Barbaras Blick, doch ihre Augen sind nicht mehr menschlich, sie sind die starrenden Augen einer Katze. Zumindest beschreibt Michael es später selbst so. Der Schrecken treibt ihn weiter in den Wahnsinn und seine allerletzten Zweifel verschwinden. Er muss gehorchen.
Werbung.
Ihr wisst ja vielleicht schon über uns, dass wir Riesenfans von Spieleabenden sind. Demnächst sind Anne und ich zu einer Art Krimi-Dinner bei Freunden eingeladen. Und da gehört es ja zum guten Ton, den Gastgebern auch was mitzubringen. Und hier kommt unser heutiger Partner Vinus ins Spiel.
Ich bringe immer ganz gerne eine gute Flasche Wein mit, aber eine wird nicht reichen, denke ich, denn der Abend wird lang. Und viele Leute bedeuten ja auch gleichzeitig viele Geschmäcker. Da passt es vom Timing her jetzt perfekt, dass wir uns Weinpakete bei Vinus bestellt haben. Ich mag jetzt gerade eher Weiß- und Roséweine, daher habe ich das Vinus Wein-Highlights-Paket genommen. Da sind 3 Weiße und 3 Roséweine und sogar noch ein Weinglas-Set mit dabei.
Bei Vinos gibt's nämlich richtig hochwertige spanische Weine, die aber eben kein Vermögen kosten. Denn Vinos arbeitet direkt mit den Winzern zusammen, ohne dass da nochmal ein Händler dazwischen geschaltet ist. So ist es Vinos eben möglich, auch einen guten Preis anzubieten. Ich habe mich durch das Vinos Blanco-Paket getestet. Da sind 6 Weißweine und 2 Weingläser mit drin. Es gibt aber auch zum Beispiel ein reines Rosé-Paket, falls ihr das lieber mögt.
Man kann ja zum Beispiel mit den Weinpaketen auch mal so ein kleines Wine-Tasting bei sich zu Hause mit Freunden veranstalten. Und dann kann zum Beispiel jeder bewerten, welchen Wein man so am besten fand. Falls das für euch auch nach einer guten Idee klingt, dann nutzt doch unbedingt das Kennenlernangebot von Vinos. Geht dazu auf vinos.de/schwarzeakte, sucht euch da ein Weinpaket aus spanischen Rosados oder Weißwein aus und spart, Achtung, 50%. Das heißt, ihr bekommt ganze 6 Flaschen Wein und ein Gläserset von Schott Wiesel für unter 30 Euro. Das ist wirklich krass.
Und der Rabatt wird euch auch schon direkt automatisch abgezogen, wenn ihr auf den Link klickt und auf unserer Landingpage landet. Und der Versand ist für Neukunden auch kostenlos. Also wirklich ein sehr, sehr starkes Angebot. Schaut euch da mal um, wenn ihr gerne Wein mögt. Bitte aber natürlich unbedingt verantwortungsvoll ab 18 Jahren konsumieren.
Den Link zum Shop und zum Mega-Angebot findet ihr nochmal über die Shownotes, also den Beschreibungstext hier zur Folge. Vielen Dank an Vinos für eure Unterstützung.
Werbung Ende.
Michael lässt sich taufen, so wie Barbara es verlangt, und schreibt in das Kirchenbuch Folgendes: Hilf allen, denen geholfen werden muss. Michaels eigener Alltag zerfällt. Seinen Polizeidienst lässt er verkommen und sein Ansehen schrumpft. Doch das kümmert ihn nicht mehr. Alles, was zählt, ist der Kampf gegen den Katzenkönig. Nacht für Nacht fahren sie also zum Möhnesee. Michael schwimmt durch das Wasser, kniet auf dem düsteren Friedhof, betet und schwört neue Schwüre.
Doch dann beginnt das Chaos. Weitere Fehler schleichen sich ein. Einmal, als er zur Buße zitternd auf dem Friedhof sitzt, glaubt er, eine gierige Hand aus der Erde greifen zu spüren. Währenddessen hören Barbara und Peter Schlager von Adriano Celentano und Juliane Werding, Lieder, die auf unerklärliche Weise mit Atlantis verbunden sein sollen. Die Logik der Mission wird immer absurder, doch sie ist nun Michaels Wahrheit.
Schließlich bricht die absolute Katastrophe herein. Barbara erhält nämlich eine Botschaft. Die Botschaft, dass ihr Ex-Freund Udo heiraten will. Udo, ihre erste große Liebe. Die erste Beziehung, die in die Brüche gegangen ist, als Barbara gerade einmal 18 war. Udo, von dem sie ein Kind erwartet hatte, es aber auf sein Drängen hin abgetrieben hat. Ihr erinnert euch, das hatten wir zu Beginn der Folge schon mal kurz erwähnt. Die alte Wunde reißt wieder auf und mit ihr erwacht in Barbara ein neuer Plan. Ein Opfer ist nötig, um den Katzenkönig zu besänftigen. Udos Braut muss sterben. Udos Braut Annemarie.
Das sagt Barbara eines Abends Michael und Peter, nachdem sie in Trance gewesen sein will. Michael fällt in einen Strudel aus Zweifeln und Angst. Einen Menschen töten? Doch der Erzengel selbst hat es ja so befohlen. So hat es Barbara gesagt. Michael ringt mit sich und sucht verzweifelt einen Ausweg. Er will sich lieber selbst opfern. Doch Peter, sein letzter Anker, sagt ihm nur, dass es getan werden müsse.
Michael schwört schließlich, den göttlichen Befehl auszuführen. Die Menschheit hängt ja schließlich an ihm. Tage vergehen und er bereitet sich vor. Michael ordnet seine Angelegenheiten, leiht sich von Peter ein Messer und verfällt in brütendes Schweigen. Am 30. Juli 1986 macht er sich abends auf den Weg zu Annemaries Blumenladen und sticht dort zu.
Das alles berichtet, wie gesagt, Michael vor Gericht. Die Richter am Schwurgericht sitzen ratlos vor den Akten. Die Geschichte, die Michael ihnen da erzählt hat, scheint wie aus einem absurden Albtraum zu sein. Ein Polizist, der an einem See im Sauerland gegen einen mythischen Katzenkönig kämpft, der über die Menschheit richten soll. Nacht für Nacht wurden Rituale an einem abgelegenen Friedhof durchgeführt. Ein Menschenopfer als letztes Mittel gegen das drohende Ende der Menschheit. Was erst wie eine groteske Wahnvorstellung klingt, bekommt eine beklemmende Realität, als sie die fast 200 Seiten langen Aufzeichnungen von Michael lesen.
Denn in Untersuchungshaft hat Michael angefangen, alles aufzuschreiben. Detailreich und strukturiert. So als wolle er sich irgendwie selbst beweisen, dass das auch alles genauso passiert ist. Es ist eine Chronik seines Glaubens, seiner bedingungslosen Hingabe an eine Geschichte, die von anderen erschaffen wurde. Der Tonus unserer Quellen, Fachtexte und juristischen Einschätzungen ist, dass Barbara und Peter ihn geschickt manipuliert haben. Vielleicht war es anfangs ja auch irgendwie nur eine Art makaberer Scherz, so ein perfides Experiment, also wie weit lässt sich der Polizist treiben? Doch irgendwann wurde Michael anscheinend zu einem Werkzeug, das geführt werden konnte.
Laut unseren Quellen ist Michael der Einzige, der wirklich an den Katzenkönig geglaubt hat. Barbara und Peter hingegen sollen längst durchschaut haben, wie sehr sich Michael untergeordnet und ihre Anweisungen befolgt hat. Sie hätten eine Möglichkeit gesehen, ihren eigenen Hass und ihre eigenen Wünsche durch ihn zu verwirklichen.
Und das alles, weil Barbara ihren Ex-Freund Udo nicht vergessen konnte. Die Nachricht von seiner geplanten Hochzeit hat sie schwer getroffen. Und deswegen sollte die Braut Annemarie sterben.
Und Peter, der von Eifersucht gegenüber Michael zerrissen ist, schweigt erst. Dann hat er Barbaras Plan aber unterstützt. Vielleicht, weil er ihr imponieren wollte. Vielleicht, weil Michael ihm lästig geworden ist.
Michael war in seinem wahnhaften Glauben gefangen und versuchte zu verhandeln. Er hat sich erst selbst als Opfer angeboten. Er war bereit, in den Möhnesee zu springen und sich dem Katzenkönig zu überlassen. Aber Barbara und Peter haben ihn wieder auf den eigentlichen Plan zurückgelenkt. Ein bestimmtes Menschenopfer sei notwendig gewesen. Deswegen sollte Annemarie sterben. Peter hat ihm also ein Messer in die Hand gedrückt und ihm gut zugesprochen. Michael zögert, ringt mit sich selbst, doch die Mission lässt ihm keine andere Wahl.
Diese Geschichte bestätigen auch Barbara und Peter. Die beiden werden kurz nach Michaels Aussage vor Gericht festgenommen und befragt. Es dauert nicht lange, bis sie beide gestehen. Sie bestätigen Michaels Geschichte, wenn auch in einem anderen Licht. Sie haben ihn manipuliert. Sie haben ihn als Werkzeug benutzt. Sie selbst hielten den Katzenkönig für Unsinn. Und doch haben sie Michael in seinem Wahn bestärkt und ihn damit tiefer und tiefer in die Finsternis getrieben. Die Grenze zwischen Scherz und Ernst war längst verschwommen. Am Ende standen sie vor einem Mordplan.
Die Anklage 1987, ein Jahr nach dem Angriff, lautet versuchter Mord. Doch die juristische Frage nach der Schuld ist ziemlich komplex. Michael hat die Tat zwar begangen, aber ist er auch der eigentliche Täter? Oder ist er nur das willenlose Werkzeug von Barbara und Peter? Die Frage der sogenannten mittelbaren Täterschaft, die wird zum Kern des Prozesses. Die Frage ist also folgende. Kann jemand genauso schuldig sein, der eine Tat nur lenkt, aber nicht selbst begeht?
Das Urteil wird gefällt. Es ist klar, aber es bleibt trotzdem beklemmt. Das Urteil lautet wie folgt. Wir zitieren: Die 7. Große Strafkammer des Landgerichts Bochum, Schwurgerichtskammer, hat in der Sitzung vom 21. Dezember 1987 für recht erkannt, die Angeklagten Barbara, Peter und Michael sind des versuchten Mordes schuldig. Die Angeklagten Barbara und Peter werden zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Der Angeklagte Michael zu einer Freiheitsstrafe von 9 Jahren. Seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus wird angeordnet.
Die Begründung ist lang, 140 Seiten, doch selbst das Gericht scheint Schwierigkeiten zu haben, klare Worte zu finden. Michael hat selbst mit Tötungsabsicht zugestochen. Er hat die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers ausgenutzt. Doch er ist nicht voll schuldfähig. Sein Wahn ist nicht krankhaft, keine Psychose, aber er war doch so tief in seine Überzeugung verstrickt, dass seine Schuldfähigkeit erheblich gemindert war. So urteilt das Gericht. Michael habe laut Gutachten eine hochabnorme Persönlichkeit, aber er sei kein Wahnsinniger.
Barbara und Peter hingegen werden als mittelbare Täter eingestuft. Sie haben die Tat nicht selbst begangen, aber sie haben Michael gelenkt und ihn in seine Wahnwelt gedrängt, bis der Mord unausweichlich war. Ihre Beweggründe werden als niederträchtig eingestuft. Beide werden zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Dagegen gehen Barbara und Peter aber vor. Auch Michael geht in Revision.
Alle drei hoffen auf eine neue Verhandlung und eine mildere Strafe, vielleicht sogar eine Neubewertung ihrer Schuld. Doch der Bundesgerichtshof nimmt sich den Fall vor und konzentriert sich nur auf einen ganz bestimmten Aspekt, die Strafzumessung.
Der Bundesgerichtshof oder kurz BGH kommt zu dem Ergebnis, dass das Landgericht Bochum nicht alle relevanten Faktoren ausreichend berücksichtigt hat. Vor allem die Rollenverteilung in diesem verstörenden Trio wurde nicht genau genug analysiert. War wirklich jeder der drei Täter gleich schuldig oder war einer die treibende Kraft und die anderen waren eher Mitläufer?
Der BGH sagt auch, dass die besondere psychische Verfassung der Angeklagten nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Sie leiden zwar nicht an einer so gravierenden Störung, dass sie als vermindert schuldfähig gelten, aber ihre Persönlichkeitsdefizite hätten in die Strafzumessung stärker einfließen müssen.
Das Urteil wird schließlich aufgehoben. Eine neue Verhandlung steht an. Zwischen dem 10. und 18. Januar 1989 müssen sich Barbara, Peter und Michael wieder vor Gericht verantworten. 3 Jahre nach dem Angriff auf Annemarie. Aber dieses Mal steht nicht die Frage nach Schuld oder Unschuld im Fokus des Gerichts, es geht nur noch darum, wie hoch ihre Strafen ausfallen. Die psychiatrischen Gutachter spielen eine noch größere Rolle als beim ersten Prozess. Ihr Urteil ist eindeutig. Barbara und Peter sind voll schuldfähig. Michael hingegen wird aufgrund seiner Realitätsverzerrung als vermindert schuldfähig eingestuft.
Dann gibt es eine Entscheidung. Statt der ursprünglich lebenslangen Haftstrafen bekommen Barbara 14 Jahre, Peter 11 Jahre und Michael 8 Jahre. Gerade bei Michael wird damals auch die reduzierte Strafe noch als sehr hoch empfunden. Schließlich war er in gewisser Weise selbst ein Opfer seiner eigenen Wahnvorstellungen.
Auch in der Rechtswissenschaft wird über das Urteil diskutiert. Der Fall ist nicht nur bizarr, sondern stellt auch eine hochkomplexe juristische Frage. Wann ist jemand ein sogenannter mittelbarer Täter? Und kann jemand, der selbst schuldfähig handelt, gleichzeitig das Werkzeug von jemand anderem sein?
Wir wollen euch dieses juristische Konstrukt jetzt mal anhand eines ganz, ganz einfachen Beispiels erklären, aber ich glaube, dann wird es ein bisschen deutlicher. Also stellt euch vor, Max möchte einen Freund, Paul, dazu bringen, ein Auto zu klauen. Max ist sich sicher, dass das Auto niemandem gehört und er denkt, es sei ein verlorenes Fahrzeug. Max weiß also, dass es eigentlich keine Straftat ist, das Auto zu klauen und er denkt, er handelt im Recht. Er überzeugt Paul also, das Auto zu stehlen, ohne ihm den wahren Besitz des Autos zu erklären.
Nun handelt Paul als das Werkzeug von Max und stiehlt das Auto. Max ist der mittelbare Täter, weil er die Straftat durch Paul ausführen lässt, während Paul glaubt, dass das Auto niemandem gehört. Paul hat also einen Irrtum über die Tatsachen. Der Irrtum von Paul ist vermeidbar, da er hätte nachfragen können oder sich über die Besitzverhältnisse des Autos informieren müssen. Trotzdem handelt Paul ohne böse Absicht, aber die Tat ist strafbar.
Max ist der mittelbare Täter, weil er die Tatherrschaft über den Diebstahl hat, indem er Paul dazu anstiftet, das Auto zu stehlen. Paul ist in diesem Fall der unmittelbare Täter, der die Straftat ausführt, aber Max hat die Kontrolle über die Situation.
In diesem Beispiel wird auch der Irrtum von Paul deutlich. Er glaubt, es sei okay, das Auto zu stehlen, weil er denkt, es gehört niemandem. Der Fehler, den er gemacht hat, ist jedoch vermeidbar, was bedeutet, dass er dennoch für die Tat verantwortlich gemacht werden kann, wenn er für den Diebstahl zur Rechenschaft gezogen wird.
Ja, dieses Beispiel veranschaulicht die Idee des mittelbaren Täters, also in diesem Beispiel Max, der durch einen vermeidbaren Irrtum dazu führt, dass eine andere Person die Straftat begeht.
Aber bei Barbara, Peter und Michael ist die Situation anders. Michael hat die Tat vorsätzlich begangen, aber nur, weil er in einen durch Barbara und Peter geschaffenen Irrglauben getrieben wurde. Strafverteidiger Stevens schreibt in seinem Buch, dass Michael ja eigentlich handelt, um die Menschheit zu schützen und sieht sich damit gerechtfertigt. Diese Tatsache ist zwar strafmildernd, aber nicht strafbefreiend, denn ein solcher Irrtum wäre vermeidbar gewesen. Michael wird, wie ihr schon wisst, durch psychiatrische Gutachten wegen seiner Realitätsverzerrung als vermindert schuldfähig, aber nicht als vollständig schuldunfähig eingestuft.
Dieses juristische Konstrukt, bekannt als der Täter hinter dem Täter, wird durch den BGH in diesem Fall zum ersten Mal in dieser Form anerkannt. Es ist eine Entscheidung mit Signalwirkung, die auch heute noch in juristischen Vorlesungen besprochen wird. Gerade für Studierende, die sich auf das Examen vorbereiten, ist der Katzenkönig-Fall ein Paradebeispiel für die komplizierten Fragen des Strafrechts. Also schreibt uns gerne mal an der Stelle, wenn ihr den Katzenkönig-Fall auch schon besprochen habt.
Bis heute gehört dieser Fall zu den skurrilsten der deutschen Kriminalgeschichte. 3 Menschen, gefangen in einem Netz aus Wahn und Manipulation und eine Tat, die auf einer absurden Idee basiert. Und ein Urteil, das noch Jahrzehnte später für Diskussionen sorgt. Dass Barbara und Peter am Ende höhere Strafen bekommen haben als der eigentliche Täter, scheint auf den ersten Blick ungewöhnlich. Aber die juristische Logik dahinter zeigt, wie komplex Schuld, Täterschaft und Strafe sein können.
Was wäre passiert, wenn Barbara und Peter nicht gestanden hätten? Wären sie davongekommen? Das ist gut möglich. So beantwortet es zumindest Strafverteidiger Stevens in seinem Buch. Ohne ihre Aussagen wäre es extrem schwierig gewesen, ihnen nachzuweisen, dass sie die Tat geplant haben. Michael hätte alleine dagestanden und die Geschichte vom Katzenkönig, so absurd sie klingt, hätte sich vor Gericht vielleicht nicht beweisen lassen.
Und Michael? Was, wenn er nach der Tat geschwiegen hätte? Wäre Annemarie gestorben, hätte er sich vielleicht tatsächlich als Retter der Welt gesehen und hätte niemals gezweifelt. Vielleicht hätte er nie geredet. Aber Annemarie hat überlebt. Und trotzdem hat die Menschheit überlebt. Eine Realität, die nicht in Michaels Glaubenssystem gepasst hat. Vielleicht war das der Moment, in dem Zweifel in ihm aufkam. Der Moment, in dem er angefangen hat, die Geschichte vom Katzenkönig zu hinterfragen und alles aufzuschreiben.
Der Katzenkönig-Fall zeigt, wie leicht Menschen in Warnsysteme gezogen werden können. Wie eine Idee, so absurd sie auch sein mag, Realität werden kann, wenn man nur fest genug daran glaubt. Aber es ist auch ein Fall, der eine grundsätzliche Frage stellt, nämlich, ist Manipulation alleine schon ein Verbrechen? Oder beginnt die Schuld erst dort, wo eine Idee zur Tat wird?
Ja, ich glaube jetzt nach dem Ende rauchen uns allen irgendwie erstmal die Köpfe. Deswegen würde ich sagen, quatschen wir erstmal über die Situation, was in unseren Köpfen gerade los ist. Weil Anne, ich glaube bei dir, ich sehe es.
Sieht man, dass mein Kopf raucht? Ja, er ist ganz warm auf jeden Fall. Ja, ey, was für ein verrückter Fall, oder? Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass das die erste Folge war bei Weird Crimes. So bin ich damals direkt in den Podcast gekommen und da dachte ich mir schon so, what the fuck, das ist in Deutschland passiert? Wie absurd ist denn das? Und ja, ich finde das immer ganz, ganz schwierig, weil auf den ersten Blick denkst du dir ja so, jo, der Typ ist verrückt. Der hat sie nicht mehr alle, der ist absolut crazy so. Aber du kannst halt nicht genau in den reinschauen. Also es gab ja diverse Gutachten und es gab ja einfach so Bewertungen seiner Psyche. Aber mir fällt das halt trotzdem, muss ich gestehen, immer voll schwer nachzuvollziehen, dass er das wirklich geglaubt hat. Also wie tief bist du drin? Wie sehr vertraust du Menschen und glaubst denen, was sie dir eintrichtern? Und das ist für mich persönlich einfach sehr, sehr schwer nachzuvollziehen.
Fühle ich voll. Ich glaube, es ist aber doch einfacher, jemanden, also so grotesk das auch ist, aber in so einen Wahn reinzutreiben. Ja, also das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ich glaube, ich hatte das mal in einem Buch von Julia Shaw gelesen, dass du ganz easy einfach so, ich könnte dir jetzt, wenn wir uns nicht richtig krass so kennen, könnte ich dir einpflanzen, dass wir uns schon kennen seit Kindesbeinen an. Ja, kann ich dir so Erinnerungen einpflanzen, wenn man da nur persistent hinterher ist, das immer wieder angeht. Man sieht, wenn man so im Halbschlaf ist, sieht man so auch mal Sachen, die man so natürlich im normalen Bewusstsein gar nicht mitbekommt und oder sich so halt vorstellen könnte. Und ich meine, er ist zitternd auf dem Friedhof unterwegs gewesen, im Delirium irgendwie. Klar, siehst du da irgendwelche Sachen, dann reden dir noch Leute, die dir auch wichtig sind, also besonders Barbara in dem Fall, Sachen ein, Stück für Stück. Und dann denkst du auch immer, kleine Sachen in der Welt um dich herum erkennen zu können, die dazu passen, kann ich mir leider echt gut vorstellen, wie einfach sowas auch funktioniert.
Ja, stimmt. Ich habe auch gerade daran gedacht, dass Sympathie wahrscheinlich eine sehr, sehr große Rolle spielt. Sympathie oder nächste Stufe Liebe, dass wenn du eine Person liebst und die erzählt dir immer wieder irgendwas, dass du es wahrscheinlich irgendwann glaubst, weil du vertraust der Person, du vertraust deren Gedanken, deren Ansichten vielleicht auch teilweise. Also es ist total schwer, ne? Weil das, was wir jetzt erzählt haben in der letzten Stunde, das ist einfach so absurd, dass da ein erwachsener, vermeintlich gesunder Mensch, der mitten im Leben steht, ohne Vorgeschichte, der Polizist ist, der Freunde hat, dass der einfach an einen Katzenkönig glaubt und er die Menschheit vor dem retten muss. Das ist einfach, oder? Das ist doch total verrückt, dass er das geglaubt hat und dass der aber ein ganz normales Leben hatte. Ich meine, der Mann ist bestimmt zum Arzt gegangen, der war einkaufen, der hat sich mit Nachbarn unterhalten. Hat er die ganze Zeit gedacht, boah, ich weiß was, was ihr nicht wisst, ich werde euch gleich alle retten, ihr seid ja alle so dumm, weil ihr das nicht wisst. Also hat er das gedacht so oder hat er gedacht, jeder kennt den Katzenkönig? Das sind noch so Fragen, die durch meinen Kopf schwirren.
Ich könnte mir vorstellen, dass er da schon gedacht hat, er ist der Einzige, der das weiß und er ist auch der Einzige, der die anderen retten kann. Wo du jetzt gerade das erzählt hast, habe ich mir wiederum gedacht, Barbara hat ja wirklich auch schon seit sie sehr jung war sowas erzählt.
Ja.
Und klar, wir haben jetzt nicht so viel über sie erfahren, aber da würde ich mich auch fragen, seit wann erzählt sie sowas und haben ihre Eltern dann nicht vielleicht irgendwie auch mal, sind sie da nicht irgendwie mal eingeschritten? Weil sowas bekommst du doch eigentlich mit, oder? Als Elternteil?
Naja, man sollte es meinen, ne? Aber ich glaube, in vielen Fällen willst du es dann vor allem als Eltern nicht wahrhaben, wenn dein Kind vielleicht, ja, vor allem mentale Probleme hat. Ich glaube, das ignorierst du auch mal eben schnell weg und jemand Außenstehendes würde vielleicht eher, ja, da mal ein Signal geben, dass man vielleicht mal das checken lassen sollte. Aber ne, auch das ist nur eine Vermutung. Aber über wen wir ja noch gar nicht gesprochen haben, ist die arme Annemarie. Ey, what the fuck? Die möchte Udo heiraten und dann kommt da die verrückte Ex-Freundin, die das nicht erträgt, dass ihr Ex-Freund ja ein neues Leben beginnt. Ich meine, ja, er hat sie zur Abtreibung gezwungen. Das ist natürlich nicht geil. Aber Leben gehen ja auch irgendwie weiter und der nächste Schritt sollte ja nicht sein, dass man die zukünftige Braut umbringt, weil man das nicht erträgt oder noch Groll hegt oder so, I don't know. Also wirklich diese arme Annemarie, die einfach für alles nichts kann, gar nichts kann.
Absolut. Und man kann auch nur froh sein, dass sie das im Endeffekt ja auch überlebt hat.
Ja, aber wahrscheinlich trotzdem mit dem größten Schock des Lebens. Die wird wahrscheinlich immer Angst haben, dass jemand von hinten kommt und sie sie angreift. Und ich meine, sie hat einen Blumenladen. Also da kommen ja auch ständig Leute. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie sich das dann anfühlt, so viel Kontakt mit Fremden. Wenn da jemand kommt, ein Bekannter, der Michael ja war, der dich dann irgendwie unter einem Vorwand runterlockt in den Laden und dich dann angreift. Also ja, finde ich super krass, super befremdlich. Und also wenn eine Story weird ist und absurd und verrückt, dann ist es, glaube ich, dieser hier, der Katzenkönig-Fall.
Denke ich auch. Deswegen würde uns auch interessieren, was ihr über den Fall denkt. Jetzt haben die Köpfe aufgehört zu rauchen. Alle sind, glaube ich, jetzt vielleicht ein bisschen runtergekommen. Ist jemand, der andere in seinen Wahn hineinzieht, genauso schuldig wie die Person, die am Ende handelt? Das wäre mal eine ganz interessante Frage, wo ihr uns ja auch gerne schreiben könnt über Instagram. Da heißen wir Schwarze Akte. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns kommende Woche Dienstag wieder überall, wo es Podcasts gibt. Bis dahin. Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Johanna Müßiger und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.